Ja, bei der Öffnung des Konzerthauses Elbphilharmonie in Hamburg sagte der Generalintendant bei der Pressekonferenz, es sei ein glücklicher Tag für ihn. Er verspricht für den Abend, es ist alles bereit, der Saal wird voll angetestet. Erstaunlich, was bis zu diesem Augenblick alles geschah. Statt 3 Jahre dauerte die Fertigstellung der Elbphilharmonie 10 Jahre. Die Gesamtkosten explodierten. Für den Bau hatte man am Ende circa 10-mal so viel ausgegeben wie geplant. Doch welch ein ungewöhnliches Gebäude ist entstanden. Nun ist es soweit. Der Saal ist voll besetzt. Sogar der Bundespräsident und die Kanzlerin sind bei dem Eröffnungskonzert anwesend. Mit atemberaubenden und harmonischen Klängen werden berühmte Orchesterwerke dargeboten. Vor langer, ja eigentlich sehr langer Zeit gab es eine ähnliche Situation, von der die Bibel berichtet. Es wurde ein großes Fest geplant. Als die Vorbereitungen fertig waren, schickte der Gastgeber seinen Knecht, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. In dieser von Jesus geschilderten Begebenheit fingen alle Geladenen ohne Ausnahme sich an zu entschuldigen. Stellen wir uns vor, kurz vor dem Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie hätten die prominenten Gäste abgesagt. Leider können wir nicht kommen, weil. Welche Enttäuschung wäre das gewesen für den Gastgeber, für das Orchester, das so viel geprobt hatte? Wofür dann die gewaltigen Vorbereitungen? Alles umsonst? Von wie vielen Menschen ist Gott enttäuscht? Enttäuscht worden. Nicht nur sein eigenes Volk Israel hat die große Einladung abgewiesen und seinen für sie gesandten Sohn verachtet, geschmäht und der römischen Besatzung zur Kreuzigung überliefert. Bis heute halten sich Menschen förmlich die Ohren zu und wollen nicht auf Gottes Stimme hören. Doch trotz der Verkehrtheit der Menschen füllt sich sein Haus. In Hebräer 3, Vers 4 heißt es, denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Liebe Geschwister, wenn Gott etwas bereitet, dann ist es immer perfekt. Dann ist es immer wunderschön. Nicht nur im Himmel, sondern auch in seiner Schöpfung. Jedes Geschöpf Gottes ist etwas Besonderes. Und deswegen nimmt sich Gott Zeit für alle Menschen, auch für dich. Er lädt jeden ein, jetzt schon seine Gegenwart, Gemeinschaft und Geborgenheit zu genießen. Seine Arme sind geöffnet. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Was für eine Freude. Es ist noch Raum im Himmel. Jeder darf kommen. In der Elbphilharmonie ist nur begrenzt Platz. Irgendwann sind alle Sitzplätze belegt. Doch bei Gott ist unendlich viel Raum. Auch uns gelten die wertvollen Worte, die der Herr Jesus einst zu seinen kleingläubigen Jüngern sprach. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Diese Verse müssten wir eigentlich täglich lesen. Auch dir ruft Jesus Christus ganz persönlich zu: Dein Herz erschrecke nicht, glaub an Gott und glaub an mich. Doch was sind das für Wohnungen im Hause des Vaters? Es sind Orte, wo kein Leid oder Schmerz, keine Trennung oder Träne zu finden sind. Gottes Frieden, Gottes Freude wird dieses Haus erfüllen. Was für eine herrliche Zukunft für solche, die ihre Sündenschuld bekannt und Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Wenn wir dann in der Herrlichkeit ankommen, werden wir erleben, alles ist bereit. Alles ist bereit. Wir wollen heute beginnen mit dem zweiten Teil einer Predigtreihe aus Gottes Bilderbuch, also die Gleichnisse Jesu. Und wir haben das eben schon in der Lesung gehört, Lukas 14, 15 bis 24. Ich habe das überschrieben mit: Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Wir wollen diesen Text noch einmal lesen aus Lukas 14. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, an meinem Gastmahl teilnehmen wird. Da feiert einer ein großes Fest. Die Vorbereitungen sind enorm. Sein ganzes Herz, seine ganze Liebe, seine ganze Kraft und Fantasie investiert er in dieses Ereignis. Schon viele Wochen vor dem Tag, großen Tag, laufen die Planungen auf Hochtouren. Es wird genau überlegt, wer zu der Feier eingeladen werden soll. Die Einladungen werden entworfen, gedruckt und verschickt. Die Tischordnung muss aufgestellt werden. Eine namhafte Musikband wird engagiert. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm wird geplant. Schon lange vorher müssen Kuchen gebacken und eingefroren werden. Das Festmenü wird überlegt, vorgekostet und bestellt und auch die Tischdekoration. Und der ganze äußere Rahmen müssen stimmen. Nein, bei diesem Fest darf nicht gespart werden. Jeder soll es spüren, wie viel Freude es dem Gastgeber macht, seine Gäste glücklich zu machen. Endlich ist es soweit. Das Fest kann beginnen. Ein Mitarbeiter des Gastgebers wird damit beauftragt, nochmal einen Rundruf an alle geladenen Gäste zu starten, um nochmals an die ausgesprochene Einladung zu erinnern. Doch was für eine Enttäuschung. Eine Absage nach der anderen kommt. Jeder hat eine andere Entschuldigung. Alles ist vorbereitet, aber keiner kommt. Der Gastgeber ist außer sich, kann man sich gut vorstellen, total frustriert. Wofür die ganze Vorbereitung, wenn keiner kommt? Doch das Gleichnis vom großen Fest, das Jesus erzählt, nimmt uns mit hinein in die Gedanken des Gastgebers. Wir bekommen einen Eindruck von dem Fest, das er feiern will. Wir hören von den Einladungen zum Fest und freuen uns, dass auch wir auf seiner Einladungsliste stehen. Wir erschrecken über die Entschuldigungen, die der Gastgeber sich anhören muss. Aber wir sind am Ende völlig überrascht, was für Gäste in dem hell erleuchteten Festsaal sitzen. Also, das erste Punkt, wir schauen uns an, das Fest. Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Der Gastgeber in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist Gott. Gott feiert ein großes Fest und lädt jeden Menschen ein. Das Leben mit Gott ist ein Fest. Welche Gedanken kommen dir, wenn du an das Leben mit Gott denkst? Denkst du an einen Katalog von Geboten und Verboten? Denkst du vielleicht an tödliche Langeweile und ein Leben, bei dem ständig die Spaßbremse gezogen wird? Oder denkst du an die vielen zusätzlichen Aufgaben in der Gemeinde, die dir deine freie Zeit auffressen? Jesus sagt etwas anderes. Das Leben mit Gott ist ein Fest. Fest klingt für mich nicht unbedingt nach Chillzone, nach Entspannung. Ich werde eingeladen und beschenkt. Ich darf mich bedienen lassen. Ich denke an ein gutes Essen mit vielen Gängen, an gute Stimmung, fröhliche Gemeinschaft, bereichernde Gespräche und an gemeinsame Pläne, die geschmiedet werden. Das Leben mit Gott ist ein Fest. Und diese Aussage zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Ganz am Ende der Heiligen Schrift wird noch einmal ein großes Fest beschrieben. Es handelt sich dabei um ein großes Hochzeitsfest. So wie bei einer Hochzeit Mann und Frau miteinander sich vermählen, so wird Jesus sich mit allen Menschen, die ihn lieben, auf ewig verbinden. Das Leben in der Herrlichkeit wird ein Fest ohne Ende sein. Jesus selbst wird als Gastgeber auftreten. Er wird sich eigenhändig die Schürze umbinden, um seinen Freunden aufzuwarten. Er wird sie trösten. Er wird ihre Tränen abtrocknen. Er wird sie in den Arm nehmen und ihre Wunden verbinden. Und von dieser Zeit steht in Psalm 126, 1 und 2, als der Herr die Gefangenen, eigentlich die Heimkehrenden Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Aber auch jetzt schon kann das Fest eines Lebens mit Gott beginnen. Das Fest, zweitens, wir schauen uns die Einladung an. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Der von Gott gesandte Knecht ist Jesus Christus. Er lädt nicht nur zu einem Fest ein, sondern er schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass jeder eine Einladung bekommen kann. Durch seinen Tod wird Versöhnung möglich. Denn die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, heißt es in Jesaja 53, Vers 5. Auf der Einladung steht seitdem, kommt, denn schon ist alles bereit. Alles ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Ich brauche nur noch zu kommen. Du brauchst nur noch zu kommen. Beim Abendmahl machen wir das deutlich, wenn wir das Brot reichen und uns bewusst machen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Jesus war ständig am Feiern. Er hat oft mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen gegessen und Feste gefeiert. Er wollte damit zeigen, ich und Gott, mein Vater, sind eine Einheit. Wenn ich mit euch zusammen bin, dann ist auch Gott unter euch und ihr habt dann Gemeinschaft mit Gott selbst. Und wenn Jesus mit Menschen zusammen war, dann überbrachte er immer diese Botschaft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt, denn es ist alles bereit. Und er zeigte dann den Leuten, womit ihnen der Tisch gedeckt ist, wenn sie mit ihm Gemeinschaft haben. Beispiel, Zachäus. Ich denke an diesen Zachäus, den Oberzöllner aus Jericho. Zachäus war nicht gesellschaftsfähig. Zöllner, das waren total außenstehende Menschen. Die arbeiten ja mit den Römern zusammen, mit der Besatzungsmacht. Durch seine betrügerischen Geschäfte und die enge Zusammenarbeit eben mit den Römern hatte er sich selbst disqualifiziert. Aber ausgerechnet zu diesem Zachäus kommt Jesus. Er isst mit ihm zusammen. Er feiert ein Fest mit diesem Typ. Zachäus spürt, zum Fest eines Lebens mit Gott bin auch ich eingeladen. Ich werde angenommen, so wie ich bin. Zachäus versteht durch Jesus die Bedeutung der Zusage, ich habe dich je und je, also schon immer, geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Kommt, denn schon alles ist bereit. Gott hat für mich seine Gemeinschaft bereit. Zweites Beispiel, die Hochzeit zu Kana. Einmal war Jesus zu einer Hochzeit eingeladen. Er war fröhlich mit dem jungen Glück zusammen. Aber bei dieser Feier gab es leider eine Riesenpanne. Der Wein ging aus. Die Gäste saßen auf dem Trockenen. Aber dann sehen wir, wie die Rollen gewechselt werden. Der Gast Jesus wird zum Gastgeber. Er sorgt für Wein, indem sich unter seiner Hand das bereitgestellte Wasser zu Wein verwandelt. Wein steht in der Bibel für die Freude, die Gott durch seinen Geist schenkt. Jetzt wusste es jeder, bei Jesus ist die Quelle der Freude zu finden. Von ihm kann man sagen, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Kommt, denn schon alles ist bereit. Gott hat für mich nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Freude bereit. Drittes Beispiel, Jesus in Bethanien. Oft pflegte Jesus auch Tischgemeinschaft in einem gastlichen Haus in Bethanien zu sein. Maria, Martha und Lazarus waren dort zu Hause. Martha machte sich viel Mühe um die Versorgung der Gäste. Maria dagegen saß einfach still da zu den Füßen Jesu und hörte zu. Sie hörte auf das, was Jesus ihr zu sagen hatte. Was Maria tut, ist genau richtig. Jesu Worte sind für Maria Worte der Freude, der Kraft und des Lebens. Von dem, was Maria da hörte, konnte sie sagen, dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Kommt, denn schon alles ist bereit. Gott hat für mich sein Wort bereit. Er hat für mich sein Wort bereit. Und noch ein viertes Beispiel. Jesus am See Genezareth. Ich denke an das Frühstück dort am See Genezareth nach seiner Auferstehung, das er unter anderem mit Petrus einnahm. Dort an jener Stelle am See Genezareth. Petrus hatte schwer versagt. Dreimal hatte er seinen Herrn, den Herrn Jesus, verleugnet. Nun kam es zu dieser wichtigen Tischgemeinschaft mit Jesus. Nach seiner Auferstehung war Jesus wieder mit Petrus zusammen und fragte ihn dreimal eindringlich, hast du mich lieb? Petrus wusste sofort, Jesus hat mich immer noch lieb. Er hat mir vergeben und er spricht mir sogar wieder ganz neu sein Vertrauen aus. Bei Jesus erlebte Petrus die Wahrheit der göttlichen Zusage, wende dich zum Herrn, so wird er sich deiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Kommt, denn schon alles ist bereit. Gott hat für mich seine Vergebung bereit. Gott schenkt uns seine Gemeinschaft, seine Freude, sein Wort und seine Vergebung. Die Festfreude dieses Lebens mit Gott müsste doch jedem, der Einladung Jesus schon gefolgt ist, von seinem Gesicht abzulesen sein. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir Christen wie so Trauerklöße durch die Gegend laufen. Aber können unsere Mitmenschen das wahrnehmen, was in unserem Inneren ist, was wir für ein unheimliches Geschenk in diesem Herrn Jesus haben? Eine Einladung zur Feier auszuschlagen, ist nicht so tragisch. Aber wenn Gott selbst uns einlädt, dann ist es schlimm, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit. Gott lädt uns ein, nämlich nicht zu einer Feier, sondern er lädt uns in den Himmel ein. Er möchte, dass wir nach diesem Leben auf der Erde bei ihm, bei unserem Vater, bei dem allmächtigen Gott im Vaterhaus sind. Das Fest, die Einladung, drittens die Entschuldigungen. Man stelle sich nur einmal diesen Skandal vor, wenn die Gäste eines Festmahls in unserer Zeit einer nach dem anderen absagen würden. Hier ein Festbankett von Königin Elisabeth II. Für US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle im Buckingham Palace 2013. Welche Tragik, welch große Enttäuschung. Es ist alles vorbereitet, ist alles da, aber niemand kommt. Jeder hat eine andere Entschuldigung. Einer muss zum Notar, damit der Grundstückskauf, den er getätigt hat, rechtskräftig wird. Ein anderer hat 5 Spanne Ochsen gekauft. Die muss er natürlich gerade jetzt anschauen. Und ein dritter hat gerade erst geheiratet. Aber man muss doch verstehen, dass da jetzt die junge Ehe gepflegt werden muss. Was die Ausreden und Entschuldigungen anbetrifft, sind wir ja alle sehr erfinderisch. Haben wir eigentlich verstanden, was hier geschieht? Da lassen Menschen die Chance eines Lebens mit Gott bewusst raus und geben sich zufrieden mit einem billigen Ersatz. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Mach deine Arbeit zum Hobby, dann kannst du den ganzen Tag tun, was dir Spaß macht. Trautes Heimglück allein. Woran liegt es, dass so viele Menschen sich nicht einladen lassen zu einem Leben mit Gott? Es liegt einmal daran, dass man sich keine Vorstellungen macht von der Lebensqualität und dem Reichtum eines solchen Lebens. Du musst dich ja zuerst einladen lassen und hingehen zum Fest des Lebens, um zu sehen, was das für ein Fest ist. Die, die bereits in der Gemeinschaft mit Gott leben, können nur davon erzählen, was ihnen dieses Leben alles bedeutet. Man muss es ja den Christen auch ansehen. Und wenn sie dir das ansehen, dann fragen sie auch nach. Sag mal, warum strahlst du so? Und es liegt außerdem auch daran, dass der Teufel der beste Täuschungskünstler ist, den es unter dem Himmel gibt. Er betreibt konsequent Etikettenschwindel und gibt Dinge für etwas aus, was sie nicht sind. Er bietet einen Ersatz, einen billigen Ersatz für das, was nur Gott zu bieten hat. Womit wird der Tisch gedeckt? Bei Jesus und bei Satan. Ich möchte das mal gegenüberstellen. Die Dinge, die Jesus uns anbietet auf seinem Tisch, haben wir eben schon gehört. Aber ich will die bewusst auch noch mal nennen. Jesus will, Jesus sucht Gemeinschaft mit dir. Satan bietet dir Anerkennung und Selbstbestätigung durch Menschen. Jesus schenkt dir Freude. Satan zeigt die Wege auf, wie du deinen Spaß haben kannst. Jesus schenkt dir Worte der Freude, der Kraft und des Lebens. Satan bietet menschliche Philosophien, Lehren und spirituelle Techniken und Weisheiten an. Jesus schenkt mir Vergebung und spricht mir ganz neu sein Vertrauen aus. Satan bietet eine Vielzahl von Methoden an. Verdrängung der Schuld, Beschuldigung anderer, Verharmlosung von Schuld, ja, Umdeutung von Schuld. Ich denke mal, das ist gut, wenn man sich das einfach deutlich macht. Die Angebote, die Jesus mir macht, womit Jesus mir den Tisch deckt, die Angebote, die Satan mir macht, womit er mir den Tisch deckt. Es ist schon eigenartig, dass keiner auf diese Einladung reagiert. Ich meine, wenn du vom Finanzamt vorgeladen wirst, dann wirst du nicht gerade begeistert sein. Aber ein Gala-Abendessen, das ist ja nun etwas anderes. Und eine Einladung ist ja nun etwas anderes als eine Vorladung. Überhaupt eine Abendparty bei einem Prominenten, das lässt man sich doch nicht entgehen. Schon allein wegen dem Essen, oder? In unserem Gleichnis sind die, die die Einladung ablehnen, übrigens nicht die Faulpelze, die Schlafmützen und die Gammler, sondern die fleißigen Bürger, die vor lauter Anständigkeit und Arbeit keine Zeit haben, sich um Gott zu kümmern. Und deswegen bringen sie auch keine faulen, sondern äußerst fleißige Ausreden vor. Das Fest, die Einladung, die Entschuldigung, viertens die Gäste. Wie geht es nun weiter mit Gottes Fest? Fällt Gottes Fest aus, mangels Beteiligung? Wird es abgebrochen, noch bevor es überhaupt richtig begonnen hat? Nein, Gottes Fest fällt nicht aus. Am Ende ist Gottes Haus voll. Jeder Platz im Himmel ist einmal besetzt. Es ist auch ein großer Ernst mit Gottes Einladung zum Fest verbunden. Gott nimmt seine Einladung, die er ausgesprochen hat, wieder zurück und lädt andere ein. Wer Gottes Einladung immer wieder ablehnt, muss damit rechnen, dass die Einladung irgendwann mal zurückgenommen wird und andere deinen Platz einnehmen. Der Gastgeber sagt unmissverständlich, denn ich sage euch, dass keiner der Leute, die eingeladen waren, mein Festessen schmecken wird. Da wird einem schon etwas anders. Es gibt also ein zu spät. Ein Feierabend. Dann ist die Tür zu. Wenn die Juden sich nicht einladen lassen zu ihrem Messias, während Menschen aus anderen Völkern kommen und sich an den Tisch des Herrn setzen. Wenn diejenigen, die Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst sitzen, die Einladung zum Fest des Lebens nicht annehmen, werden sie sich eines Tages innerlich verschließen und nicht mehr kommen. An ihrer Stelle werden andere kommen, die sich nach einem Leben mit Gott sehnen. Eine eigenartige Gesellschaft sitzt am Ende an der Festtafel des Herrn. Arme, verkrüppelte, blinde, lahme und Leute von den Hecken und Zäunen sind es, die da sitzen und sich von Jesus, dem Knecht Gottes, bedienen lassen. Theo Lehmann, ich zitiere, sagt Folgendes. Na, wie finde ich denn sowas? Man ist ja von prominenten Leuten so allerhand eigenartige Dinge gewöhnt. Ich meine, da liest man in der Zeitung oder sieht im Fernsehen, dass sie in Sektbaden oder im Smoking in den Swimmingpool hineinspringen, abends um 10 oder so, aber dass einer sich nun die ganzen Behinderten der Stadt und irgendwelches, Entschuldigung, wildfremde Gesocks zur Familienfete einlädt, das ist ja absolut unwahrscheinlich. Wer weiß, ob sich die überhaupt benehmen können. Vielleicht rülpsen die nach dem Essen oder es fehlen dann ein paar Silberlöffel. Also irgendwelche x-beliebigen Nasen von der Straße einzuladen, das gibt es ja überhaupt nicht. Und er sagt weiter, doch, sagt Jesus, sowas gibt's. Diese Geschichte passiert täglich tausendfach. Es ist ganz einfach eine Geschichte aus dem Alltag von Jesus. Genauso unwahrscheinlich wie dieser Gastgeber, so benimmt sich Gott gegenüber den Menschen. So großzügig, so geduldig, so gnädig, so verrückt ist Gott. Er ist so verrückt nach Liebe zu den Menschen. Er lädt sie alle zu sich ein. Alle ausnahmslos. So zeichnet Jesus ein Bild von der Gemeinde. Gemeinde Gottes ist ein Haufen von Bedürftigen, Behinderten, Beschränkten und Benachteiligten. Das nehme ich mal als Unterstützung. Möchtest du zu diesem Verein gehören? Möchtest du mit denen zusammen feiern? Wenn nicht, dann hast du noch nicht verstanden, wer du bist und wer Gott ist. Wenn nicht, dann ist dir noch nicht aufgegangen, was Gnade ist und dass du die Gnade Gottes brauchst. Eines haben all diese Leute gemeinsam. Sie haben nichts mehr zu verlieren und wissen, dass sie auf Zuwendung und Hilfe angewiesen sind. Nur der wird sich an den gedeckten Tisch setzen, Gottes setzen, der sich innerlich total hilfsbedürftig vorkommt und beten kann, Herr, ich bin arm. Ich habe dir und auch anderen nichts zu bringen. Ich bin ein Krüppel, unfähig, das zu tun, was eigentlich dran wäre. Ich bin blind. Ich sehe mich nicht so, wie ich wirklich bin. Ich sehe auch dich nicht. Und das, was du von mir willst. Ich bin lahm. Wenn es darum geht, für dich etwas zu tun oder zu anderen zu gehen, um ihnen von dir etwas zu erzählen. Und ich komme von weit draußen. Innerlich bin ich weit weg von dir. Aber ich bin so froh, dass du gerade mich einlädst, zu dir zu kommen. Ich will mich an deinen Tisch setzen und mich von dir beschenken lassen. Mit allem, was ich zu meinem Leben brauche. Wie du es dir vorstellst. Ja, ich komme gern. Komm, denn es ist alles bereit. wenn du zu einer ungewöhnlichen, bei einer gewöhnlichen Einladung nicht hingehst, dann hat das keine Folgen. Aber eine Einladung von allerhöchster Stelle, die sollte man nicht ausschlagen. Keine Ausrede, keine Entschuldigung ist gut genug, um Gottes Einladung abzulehnen. Ich bitte dich wirklich eindringlich, lass deinen Platz an der Festtafel Gottes nicht leer. Bei Gott musst du keine Aufnahmeprüfung machen. Nimm die Einladung in Gottes Reich heute an. Noch einmal Theo Lehmann. Er sagt, Gott interessiert nur eines, dass du seine Einladung annimmst, dass du kommst. Warte doch nicht, bis du dich würdig genug fühlst. Warte nicht, bis du alles verstanden hast. Warte nicht, bis du mit allem einverstanden bist, was bei Kirchens läuft, sondern komm. Gott erwartet dich. Es ist doch schade um jeden Tag, den du noch ohne ihn lebst. In einem alten Lied, was wir früher gesungen haben, sagt Theo Lehmann, da hieß es, Jesus ruft dich in sein Reich. Warte nicht, sondern komme gleich. Du bist in den Himmel eingeladen, an Gottes Festtafel. Da ist ein Platz für dich frei. Da steht eine Tischkarte mit deinem Namen. Willst du vielleicht, dass dieser Platz in Ewigkeit frei bleibt, leer bleibt? Oder möchtest du nicht doch dort sitzen? Dann sag es doch Gott, dann lass dich eintragen in das Buch des Lebens. Wie viel Zeit hast du noch, dich zu entscheiden? Das weißt du nicht. 3 Tage? 30 Tage? 1 Jahr? 10 Jahre? Ich weiß es nicht. Heute bist du eingeladen. Heute bekommst du die Einladung. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht länger zögerst, sondern heute endlich klare Sache machst. Wir haben vorhin in der Lesung auch diese Parallelstelle. Das Gleichnis ist etwas anders. Aber ich möchte auf diese Sache kommen, wer ist die Person ohne Hochzeitskleid? Ich zitiere nochmal diese drei Verse. Matthäus 22, 11 bis 13. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Wieder so Verse, die einem total unter die Haut gehen. Man hat ja immer im Kopf die Liebe Gottes. Und hier wird etwas berichtet, was anscheinend mit der Liebe Gottes nichts zu tun hat. Aber das gehört auch dazu. Die Liebe Gottes hat auch eine andere Seite. Ich darf mich selber entscheiden. Die Liebe Gottes lässt eine Entscheidung zu. Ich kann mich für ihn entscheiden oder gegen ihn entscheiden. Die Konsequenzen trage ich. Da kann ich nicht Gott für verantwortlich machen. Das ist ganz wichtig. Dieser Mann kommt mit gewöhnlicher Kleidung. Er findet auch keine Ausrede, als der König ihn fragt, wie er hier ohne Festkleid hereingekommen ist. Weshalb verstummt er? Hatte er keine Entschuldigung auf Lager? Alle Gäste kamen direkt von der Straße zum Fest. Die wenigsten hatten wohl Festkleider mit sich. Niemand hatte Zeit, Kleidung zu kaufen. Es gab unter den Gästen auch sehr arme Leute, die nur in Lumpen bekleidet kamen. Es war alles bereit. Alles war vorbereitet, auch das Festkleid. Die Leute hätten also nur kommen und das festliche Gewand anziehen müssen. Ich vermute mal, dass das am Eingang dann angeboten worden ist. Wenn man sich das Fest hätte verdienen müssen, Weshalb hätte dann der König alle von der Straße eingeladen, Gute und Böse? Er hätte nur die Guten einladen können. Der Mann wusste auf die Frage nichts zu antworten, weil er schuldig war. Er hat das Festkleid nicht angenommen. Er dachte wohl, dass es niemand merken würde oder dass es vielleicht nicht wichtig ist, dass seine Kleider vielleicht schön genug waren. Der das Hochzeitskleid, welches vom Gastgeber angeboten worden ist, nicht angenommen hat, ist ein Bild für einen Namenschristen. Ein Bild für einen Namenschristen. Dieser wird einmal im Gericht Gottes, also in der Zukunft, umkommen. Finsternis und Zähneknirschen ist ein Bild für die ewige Verdammnis, für die Hölle. Adolf Schlatter hat in seiner Auslegung zu dieser Stelle geschrieben, ohne festliches Kleid kommt zur Hochzeitstafel, wer sich die Sünde vergeben lässt und sie doch behalten will. Wer die Gnade und die Bosheit miteinander schätzt. Wer das ewige Gut begehrt und es doch wegen jeder Kleinigkeit verachtet. Wer Christus seinen Herrn heißt und doch nur sich selber dient. Wer sich zu Gott bekennt, aber aus ihm einen Diener seiner bösen Lüste macht. Dann kann Jesus das Schlussurteil nicht milder fällen. Solche frechen Gäste Gottes möchten das höchste Raum, sie beflecken das Heiligste mit dem, der die Gnade beschmutzt, hat Jesus kein Erbarmen. Die Frage, die sich natürlich jetzt jeder stellt, die ich mir stelle, trage ich das Festkleid? Dieses Festkleid ist ein erkennbares Zeichen der Gnade Gottes. Wenn du es trägst, erkennt man an deinem Leben, dass Gott in dir am Wirken ist und du verändert wirst. Er lebt in dir und so wird sein Sohn geehrt. Damit meine ich nicht ein perfektes, fehlerloses Leben. Es bedeutet aber, dass man Gott in allen Lebensbereichen Raum gibt, gegen Versuchungen ankämpft und immer wieder die reinigende Kraft Jesu Christi in Anspruch nimmt. Diese reinigende Kraft des Blutes des Christus in Anspruch nimmt. Ich wiederhole noch einmal, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Eine Feier auszuschlagen ist nicht tragisch. Aber wenn Gott selbst uns einlädt, dann ist es schlimm, sehr schlimm, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit. Gott lädt uns nämlich nicht nur zu einer Feier ein, sondern in den Himmel. Er möchte, dass wir nach diesem Leben auf der Erde bei ihm, bei dem Herrn Jesus, im Vaterhaus sind. Ich will schließen, indem ich auf ein Traktat komme, das Werner Gitt herausgegeben hat. Er sagt in diesem Traktat, in Lukas 14, 16 bis 24 wird das Wesen dieser Einladung in den Himmel gleichnishaft beschrieben. Wer ist eingeladen? Gott kennt keine Ausnahme bei den Eingeladenen. Alle sind eingeladen, egal was Herkunft, Beruf oder Nationalität oder Hautfarbe betrifft. Alter oder Bildungsstand, es spielt alles überhaupt keine Rolle. Alle ohne Ausnahme sind eingeladen. Wie oft wird eingeladen? Es bleibt nicht bei einer Einladung. Gott versucht es mehrmals. In unserem Gleichnis ergehen drei Einladungen. Das besondere Gewicht des Rufes zum Heil liegt immer im Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wie gesagt, in Klammern, du weißt nicht, wie lange du lebst. Manche schieben das ja auf die lange Bank. Aber du hast keine Ahnung, wie lange du lebst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, mach es fest. Wie wird eingeladen? Die drei Einladungen in Lukas 14 sind in ihrer Dringlichkeitsform zunehmend. Heißt es zuerst, kommt, denn schon alles ist bereit? wird es dann gesteigert in der zweiten Einladung. Geh schnell hinaus und bringe herein. Und beim dritten Mal heißt es, nötige sie. Das griechische Wort, das hier im Neuen Testament steht, kommt 9-mal vor. 5-mal ist es mit nötigen und 4-mal mit zwingen übersetzt. Hier steckt also mehr als ein zaghaftes Bitten. Bitte, lass sie doch einladen. Der Knecht setzt seine ganze Persönlichkeit ein, alle Mittel der Überredung, der Wahrheit, der Liebe, der Sanftmut, der Höflichkeit, der Beharrlichkeit und Ausdauer. Ja, manchmal muss er auch sehr deutlich werden, um die Menschen vor der Hölle zu warnen. Ich bitte, das jetzt nicht falsch zu verstehen, was ich sage. Ich glaube, dass es auch dazugehört, zu der ganzen Wahrheit, dass man nicht nur vom Himmel redet, nicht nur kommt zu Jesus und alles ist wunderbar, sondern dass man auch die Kehrseite der Medaille deutlich weitergeben muss, dass es auch ein zu spät gibt. Dass ein Mensch verloren geht, wenn er hier in der Zeit, wo er lebt, keine Entscheidung für Jesus trifft. Dann geht die Tür zu. Wenn du gestorben bist und keine Entscheidung getroffen hast, ist es vorbei. Wie groß ist die Teilnehmerzahl? Die im Gleichnis genannten eingeladen haben leider alle wegen falsch gesetzter Prioritäten die Einladung verworfen. Da sie die Einladung ausgeschlagen haben, ja, findet das Fest ohne sie statt. Sie bleiben ewig draußen. Warum sind wir eingeladen? Den Grund für Gottes Einladung an uns finden wir sehr schnell. Denn in 1. Johannes 4, 16 steht, Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe und seine Liebe ist auch die Quelle aller Liebe, die bei uns Menschen gibt. In Jeremia 31, Vers 3 spricht Gott uns direkt an, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Weiterhin sagt uns der Herr geradezu in einer ganz geradezu proklamierenden Rede, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, so dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. In Hesekiel 33 steht das. Also hier wird deutlich, Gott will wirklich jeden Menschen erreichen. Er liebt jeden Menschen. Wie wird die Einladung angenommen? Für die Eintrittskarte zum Himmel ist Jesus zuständig. Nur er stellt diese Eintrittskarte aus. Den Himmel kannst du dir auch nicht erarbeiten. Den kannst du dir nur schenken lassen. Also, wer dieses Leben mit Jesus führt, wer wirklich, Johannes 14, Vers 6, wie es am Eingang auch hängt, das akzeptiert und für sich verinnerlicht, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer das glaubt, wer das angenommen hat, der hat die Eintrittskarte für den Himmel gelöst. Er vergibt alle Sünde, er reinigt von aller Untugend, wenn wir mit aufrichtigem Herzen das bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Durch unser Gebet, indem wir unser Leben mit allen Sünden und Verfehlungen an Jesus abgeben, haben wir die Einladung angenommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Corrie ten Boom schrieb in einem Buch sehr treffend, wir können alle in den Himmel kommen, ohne Gesundheit, ohne Reichtum, ohne Ruhm, ohne Gelehrsamkeit, ohne Bildung, ohne Schönheit, ohne Freude, ohne 10.000 andere Dinge. Aber wir können nie in den Himmel kommen ohne Jesus Christus. Amen.